Prolog. Die Tür zum Vorraum steht ein Spalt offen. Dort brennt eine Glühbirne. Doch ihr funzliges Licht schafft es kaum bis ins Krankenzimmer. Ernst lauscht auf die Atemzüge der anderen. Zwei schlafen fest. Nur Heinz ist wach. Hält mit der rechten Hand sein Ohrläppchen fest und streicht mit der linken unermüdlich die Bettdecke glatt. Faltet sie auf, streicht sie wieder glatt. Mit Heinz ist nicht viel anzufangen. Er glotzt den ganzen Tag ins Leere, spricht mit Menschen, die keiner sieht, in einer Sprache, die keiner versteht. Die anderen beiden kennt Ernst nicht. Der eine hat sich, trotz der Hitze, fest in seine Decke gewickelt, der andere schnarcht leise. Seine drei Zimmergenossen sind wesentlich jünger als Ernst, höchstens 6 oder 7. In 3 Monaten wird er 15 und ist eigentlich schon zu alt für die Kinderkrankenstation. Er ärgert sich, dass er heute hier schlafen muss. Viel lieber wäre er drüben bei den Männern geblieben. Meistens legen sie ihn auf die Krankenstation, wenn er etwas ausgefressen hat, weil sie ihn hier besser überwachen können. Aber diesmal hat er nichts angestellt. Heichele sagte, er sei typhusverdächtig. Typhus ist eine ernste Sache. In den letzten Wochen sind angeblich schon 10 Patienten daran gestorben. Aber sie waren alle schwach, hatten graugrüne Gesichter, krümmten sich vor Bauchweh und schissen die Betten voll. Ernst dagegen fühlt sich munter wie schon lange nicht mehr. Er schließt die Augen und versucht, sein aufgeregtes Herz zu beruhigen. Die Stimme seiner Mutter klingt aus einer fernen Zeit zu ihm her. Nach Sonnenuntergang beginnt die Stunde der Engel, hat sie immer gesagt. Er stellt sich vor, ein Engel geht durch die Station. Vorbei an den Krüppeln und Idioten, an den Gelähmten und Blinden, an den Schreienden, die man ans Bett gebunden hat, und den Stillen, die nur vor sich hinsabbern. Der Engel geht vorbei und alle werden ganz friedlich. Am Ende kommt er auch zu Ernst, berührt ihn mit seinem Flügel an der Schulter und zwinkert ihm zu. Er setzt sich im Bett auf, aber da ist keiner. Nur vom Flur hallen schwere Schritte herein. Klack, Schlurf, Klack. Heichele, mit seinem Hinkebein auf Rundgang. Der Pfleger sperrt den Vorraum auf, der das Krankenzimmer vom Flur trennt. Als sein massiger Schatten die Tür ausfüllt, schließt Ernst schnell die Augen. Heichele soll glauben, dass er schläft, sonst fängt er wieder mit seinen Tabletten an. 2 Stockwerke tiefer sitzt Georg Frick in seinem Büro. Der Verwaltungsleiter der Heil- und Pflegeanstalt kann sich nicht auf die Arbeit konzentrieren. Er steckt sich eine Zigarette an. Da klopft es an der Tür. Frick ruft: Herein! Er hat den späten Besuch bereits erwartet. Die Oberschwester macht ein griesgrämiges Gesicht. Frick deutet auf einen Stuhl und hält ihr die Zigarettenschachtel hin. Sie greift zu und fragt gereizt: Warum braucht ihr mich für diese Sache? Sonst ist der Heichle doch auch nicht so zimperlich. Frick zuckt die Achseln. Er hat zum Chef gesagt, er kann es nicht. Sie lacht auf. Der Herr Pfleger kann das nicht, also brauchen die Herren die Schwester Pauline. Ist vielleicht auch besser, wenn das nicht einer alleine macht, sagt Frick. Der Kerl ist nicht zu unterschätzen. Ich dachte, er ist erst 14. Fast 15. Pauline bläst den Rauch aus. Und da macht ihr so einen Zirkus? Du kennst ihn nicht. Der ist zu allem fähig. Die Oberschwester schüttelt den Kopf. Dann warten die beiden. Rauchen und warten. Endlich klingelt das Telefon. Frick nimmt ab, horcht kurz, nickt und legt wieder auf. Er schläft, sagt er. Sie stopft die Zigarette in den Aschenbecher. Na dann, an die Arbeit. Gehst du mit? Frick nickt. Ja, ist wohl besser. Ernst schielt durch den Spalt neben dem Verdunklungskarton nach draußen, wo die Reste eines schwülen Augusttages in einer mondlosen Nacht verschwinden. Er hofft, ein paar Sterne zu sehen, aber der Himmel hat sich zugezogen. Das Gewitter wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Unruhig wirft er sich aufs Bett, schwankt zwischen Wachen und Schlafen, als würde er auf einem schmalen Grat laufen, wo es auf der einen Seite hell, auf der anderen dunkel ist. Bilder von früher tauchen in seinem Kopf auf. Stimmen aus dem Nebelland. Gerüche. Fahrtwind. Sommer 1933. Seine letzte Reise mit den Eltern. 11 Jahre ist das her. Ernst sieht Vater und Mutter in ihrem alten Planwagen. Grüne Felder. Rote Mohnblumen. Die Oma in Buchau, die Pfannkuchen mit Marmelade macht. Ein schwitzender Dorfpolizist, der von Zigeunerpack redet. Abende am Lagerfeuer. Mutter singt, Vater spielt Quetsche und die Sterne leuchten. Die modrige Wohnung in Augsburg. Mutter, die in der Haustür steht und winkt und im Rauch verschwindet. Babette Oma, die im Winterdunst immer durchsichtiger wird. Er sieht seine Schwestern, Malchen und Nana, in ihren Nachthemden durch einen schwarzen Flur schweben. Er sieht seinen Vater im schäbigen Anzug und mit dünnem Gesicht im Garten des Erziehungsheimes sitzen. Die Zugfahrt ins Allgäu, am Horizont glitzernde Berge. Die Anstalt mit ihren verlorenen Menschen und den vergessenen Kindern. Er spürt einen Kuss auf seiner Wange, sieht ein Mädchen mit roten Haaren und grünen Augen. Haferfeld mit Mohn. Auf dem Flur hallen Schritte. Die Bilder vermischen sich und verblassen. Ernst will sie festhalten. Wo war der Anfang? Grün-rote Felder. Die Familie im Planwagen. Der Stolpertakt der Landstraße. Die Schritte kommen näher.